Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Mache ich mein Telefon aus?
Hallo, Leute. Dieser Podcast wird präsentiert von Löwenanteil. Wie immer kriegt ihr 10% auf alles von Löwenanteil. Holt euch einen schönen Löwenbraten mit Code MTMT, könnt ihr sparen. Shoutout Löwenanteil, danke, dass ihr diesen Podcast sponsort. Bevor wir reingehen ins Thema, eben Plyos, heute großes theoretisches Intro. Übrigens, auf MTMT Delta ist diesen Monat, wir haben nämlich Oktober, der erste praktische Teil, das praktische Intro into Plyos gedroppt. MTMT Delta, Beste Deal im Fitness Game. Und nächsten Monat kommt der zweite Teil mit Progressionsmöglichkeiten, Variationsmöglichkeiten, Belastungsnormativen und so weiter. Also wir haben auch da geliefert zu diesem Thema. Es hat viel zu lange gedauert, ehrlich gesagt, weil mir nochmal klar geworden ist, wie wichtig dieses Thema einfach ist für Trainer und Therapeuten.
Du meinst das Thema Plyos?
Das Thema Plyos.
Okay.
Als Trainingsinhalt. Aber bevor wir reingehen in den Inhalt, ich noch einen kurzen Schwank aus meinem Leben erzählen. Ich habe nämlich dein Kimchi-Reis-Rezept gemacht.
Ah, okay.
Vorgestern.
Und?
Und da komme ich gleich zu.
Okay. Ja, weißt du, ich habe hier überall Sachen.
Das hier grinnt.
Am Tiere, linken Kinn. Tiere greifen mich immer noch an.
Also ich war beim Asialaden und habe mir da zwei so Dosen Kimchi geholt und noch so eine Kimchi-Soße habe ich mir gekauft und ein großes Glas Laogamar, also das, ich glaube, 750 Gramm Glas. So. Und ich habe das alles in meinen Rucksack reingeladen und ich habe so einen Rucksack, da ist oben so ein Klettverschluss, das ist wie so ein Sack, den man oben so zuklettet. Und der Rucksack war relativ voll, habe ich alles draufgepackt, ist auch egal. Dann bin ich losgefahren, es hat geregnet, dann ist mir die Kette rausgesprungen auf dem Heimweg. Ich halt so, ja, fuck, egal. Will die Kette wieder reinbauen, bück mich dabei natürlich nach vorne und in dem Moment slidet diese rote Kimchi-Soße, also geht der der Klettverschluss oben auf vom Rucksack und die Kimchi-Soße fällt so über meinen Kopf mitten auf den Gehsteig, explodiert, komplette rote Explosion von dieser Soße und ich war so, oh shit. Weil ich wusste ja, da ist auch noch das Glas Laogamar drin und jetzt ist der Rucksack halt offen. Und dann habe ich mich so ganz vorsichtig wieder aufgerichtet und habe mich so zur Seite gedreht und wollte quasi meinen Rucksack abnehmen und mein Laogamar retten. Und genau in dem Moment fällt das große Glas Laogamar auch auf den Gehsteig.
Boah, du Armer.
Das war so, also ich konnte nur drüber lachen, weil es einfach so absurd war. Und dann, dann habe ich da die Scherben aufgesammelt und so weiter und dann, als ich dann fertig war und so dieses Schlachtfeld so halbwegs beseitigt habe, also in der Nähe vom Elisabethmarkt sind zwei große rote Flecken jetzt auf dem Gehsteig, da habe ich die Kette wieder reingemacht und dann habe ich so kurz bevor ich losgefahren gesehen, dass es alles vor so einem Taxi passiert und der Taxifahrer saß halt drin und hat mich die ganze Zeit dabei beobachtet. Es war purer Slapstick, also ohne Scheiß, eine Katastrophe, aber der Kimchi hat ja überlebt, zum Glück. Ja. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe deinen Kimchi-Reis gemacht. Und es war absolut köstlich. Also ich war so, also ich hätte 3 Kilo davon essen können. Also yes. dieser Creamy Mix mit Mayo und dem Kimchi. So, ich habe es nicht mit gebratenem Reis gemacht, sondern halt so mit frisch gekochtem Reis. Und dann, ich hatte noch Schinken, habe ich Schinken angebraten und reingeschmissen und Spiegeleier drauf. Ach, so gut. Also falls ihr das noch nicht nachgekocht habt, macht das mal. Das war in der vorletzten Folge, glaube ich, ganz am Ende.
Ja, das ist schon was Leckeres. Aber jetzt habe ich schon mal eine Frage zu dem Taxifahrer, kam der nicht raus oder hat wenigstens das Fenster runtergemacht, hat gemeint, du armer Kerl, hier, ich habe ein Taschentuch für dich wenigstens. Oder
so. Nee, ich war da auf mich gestellt.
Ah, ja, okay.
Aber ich habe mir dann nur so vorgestellt, so diese Szene so aus seiner Sicht, was da so passiert ist. Oh Mann.
Aber hast du ihn dann auch konfrontiert mit, hast du ihn länger angeschaut, dass er irgendwie auch eine Emotion zeigen muss?
Ich habe ihn kurz angeschaut und habe halt gelacht. So, und er hat zurückgelacht. Okay, und dann bin ich losgefahren.
Okay, also schon.
So. Ja. Oh Mann.
Ach ja.
Ich bin sonst eigentlich nicht so clumsy, aber das war, ja. Und natürlich auch einfach höchst dramatisch, weil.
Mhm. Klar.
Ein großes Glas Laugamar einfach. Ich habe das Laugamar dann so mit der Schuhsohle dann so in so einen Gulli reingemacht. Weißt du? Und meine Schuhsohle natürlich auch noch voller Laugamar. Ja, egal. Wollte ich nur kurz erzählen, die Geschichte.
Also es tut mir wirklich sehr leid für dich.
Danke.
Aber du bist ja auch ein Mensch, der dann eben der den Slapstick der eigenen Situation erkennt und darüber lachen kann. Viele können das ja nicht. Die sich dann zu Tode aufregen darüber. Und der ganze Abend dann für den Arsch ist.
Das bringt ja nichts, wenn so eine Scheiße passiert.
Ja, es ist dann, wie es ist.
Und außerdem wurde der Abend ja auch sowieso gerettet, weil ich halt köstlichen Kimchi-Reis hatte.
Mhm, köstlich, köstlich, köstlich. Ich hatte gestern was Ähnliches. Also ich hatte gestern gebratenen Reis, der tatsächlich mir dann angebraten ist. Also schon schwarz auch, aber so ein paar extreme Röstaromen sind ja auch nicht verkehrt. So. Meine Frau hat es gehasst. Also die hat dann quasi die unverbrannten Teile bekommen. Ich habe dann so die verbrannten genommen. Und wir hatten dann noch eine Curry-Art aus Nepal. So. Das haben wir gemacht. Das machen wir quasi auch mal im Bulk. Also haben dann einfach halt viel davon. Und das kannst du immer so als Grundlage nehmen. Das ist so süß, sauer, scharf. Und ich habe mir da noch so ein bisschen eben auch wieder Karotten reingehobelt, habe mir dann noch ein bisschen Gickerl angebraten. Ja, es war köstlich. Aber ich meine, let's face it, mit Reis oder gebratenem Reis geht sowieso eigentlich alles.
Gebratener Reis ist halt auch eigentlich am geilsten ganz kurz bevor er schwarz angebraten ist.
Ja, genau.
Also man muss da ja auf Messerschneide agieren. So.
Wenn er unten schon so braun-nestig wird eigentlich.
Mhm.
Oh, köstlich. Mm, so gut. So lecker. Ja, okay, alles klar. Also, ich habe mir ja sagen lassen, wir sprechen ja heute über Plyos, wenn ich mich recht erinnere. Normalerweise weiß ich ja schon gar nicht mehr, was ich im Podcast gesagt habe, aber jetzt ist es ja erst 3 Minuten her oder 5. Also jetzt kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern. Und vielleicht machen wir mal ein Intro darüber, was bedeutet das überhaupt? Was sind denn Plyos?
Also Plyos, plyometrische Übungen, definiert ist das Ganze als, also ich finde die beste Definition, die habe ich von Matt McInnes Watson, glaube ich, zum ersten Mal so gehört. Die ist ganz simpel, übrigens generell ganz viel, was ich über Plyos weiß und ganz viel, was ich auch damit irgendwie anstellen. In der Praxis kommt von Matt McInnes Watson, also an der Stelle schon mal Shoutout, den kann man sich auf jeden Fall reinziehen, wenn einen das Thema interessiert. Ein Plyo ist eigentlich nichts anderes als ein flüssiger Übergang aus einer Landung und einem Absprung. Und wenn man streng ist, mit einer Bodenkontaktzeit unter einer Viertelsekunde.
Mhm.
So, das sind Plyos erstmal.
Das heißt,
eine Bewegung, die eben aus Landung und Absprung besteht, kurze Bodenkontaktzeit mit einem schnellen Dehnungsverkürzungszyklus.
Und kann man fließend auch so ein bisschen in die Schönheit der Bewegung, vielleicht bin ich da jetzt schon zu weit in der Frage, aber weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja, total. Also ich finde, bei Plyos ist es sehr, sehr wichtig, dass die Geschmeidigkeit und Flüssigkeit und der Rhythmus ist ein großes Thema, wenn es um Plyos geht, der muss passen, so, damit es ein guter Plyo ist.
Okay, da können wir ja vielleicht später nochmal explizit darauf zu sprechen kommen. Gut, das habe ich also verstanden. Und warum ist es jetzt wichtig für unser Training oder für das Training mit Patienten oder Kundinnen?
Ja, das ist das Krasse. Also als ich mich jetzt so ein bisschen mehr wieder, also mit dem Thema beschäftigen, tue ich mich jetzt schon seit ein paar Jahren, würde ich sagen. Aber als ich mich mal hingesetzt habe und das so aufgeschrieben habe und gesammelt habe, eben für die Delta-Videos, jetzt auch für den Podcast und so weiter, die Liste an positiven Adaptionen, die man aus Plyos ziehen kann, die ist halt unendlich lang. Und deswegen ist es auch so ein wichtiges Thema, weil es, glaube ich, auch eine Trainingsmodalität ist, die noch nicht viel verwendet wird im Krafttraining. Mhm. So, aber es ist ja auch Krafttraining. Also.
Du meinst im Krafttraining, also im Fitnesstraining mit Nicht-Athleten. Kann man das so nennen?
Ja. Okay. Und das ist ja auch so, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir machen mit den Kunden bei MTMT im Personal Training jetzt auch schon seit geraumer Zeit, die machen eigentlich alle Plyos. Und ich will heute auch eher über Plyos für die Genpop reden, also für die Allgemeinbevölkerung, nicht für Athleten. Weil früher dachte ich immer, Plyos ist nur was für Athleten. So, und das ist halt Quatsch, eben wenn man sich anschaut, was es einfach für ein guter Stimulus ist, weil das ist es ja am Ende. So, es ist einfach ein extrem guter Stimulus und ein Stimulus, wenn man das Ganze richtig einsetzt im Training, hat gewisse Anpassungen zur Folge. Und die Anpassungen sind halt mannigfaltig bei Plyos. Ich fange einfach mal an. Alles, was mir so einfällt.
Ja, absolut.
Extrem potenter Stimulus für mehr Knochendichte, also auch effektiver als klassisches Krafttraining, also schweres, langsames Krafttraining ist auch ein Stimulus für mehr Knochendichte, aber nicht so ein hoher Stimulus. Extreme Gefahr, Gefahrenmitteilung. Mhm. Achtung. Okay, danke Handy. Also Knochendichte, was ein super wichtiges Thema ist, weil wir reden ja jetzt von allgemeinem Fitnesstraining mit Schwerpunkt Gesundheit und Langlebigkeit. So, für eine ganz normale Bevölkerung. Mhm. Und da ist mehr Knochendichte super wichtig, gerade für Frauen, die einfach noch einen viel höheren Verlust an Knochendichte haben als Männer. Das ist schon mal ein wichtiger Stimulus. Dann finde ich, allgemeine Koordination und Propriozeption ist ein extrem wichtiges Element, was mit Plyos nochmal ganz anders geschult wird als mit klassischem Krafttraining, wo es entweder wenig bis gar nicht geschult wird, wenn man jetzt zum Beispiel Maschinentraining sich anschaut, was auf jeden Fall auch passiert, wenn man frei trainiert. Aber bei den meisten Sachen verlässt man nie den Boden und bewegt sich nicht im Raum. Das heißt, dieses Element, das bringt Plyos ins Training rein. Du bewegst dich durch den Raum und du hast ja immer Momente, wo du halt in der Luft schwebst, also wo du gar keinen Kontakt zu irgendwas hast. Das heißt, Propriozeption, die Fähigkeit, sich im Raum koordinieren zu können, so kann man es, glaube ich, sagen, das wird damit geschult. Fortbewegung wird damit geschult. Also es ist tatsächlich das eben, gleiches Thema, wenn ich einfach nur am Fleck stehe und mich von oben nach unten bewege, mit Kniebeugen, Kreuzheben, whatever, dann bewege ich mich nicht nach vorne im Raum. Das kann ich mit Plyos trainieren. Das heißt, es hat einen sehr hohen Übertrag auf Laufen, Gehen, Treppensteigen, alle Formen der Fortbewegung, Richtungswechsel,
Leben. Man sagen,
genau. Ne? Das heißt, es ist einfach ein sehr lebensnaher Stimulus, den du da bekommst.
Also kann man da grundsätzlich schon mal sagen, dass der Faktor Geschwindigkeit einfach sowas ist, eine Variable ist, die ja durchaus auch als Störvariable im Alltag gesehen werden kann, Stichwort Sturzprophylaxe etc., die im normalen, also halt ad absurdum getrieben oder komplett ausgemaxt, wollte ich sagen, stimmt nicht, das Gegenteil, wegreduziert eben beim Maschinentraining. Das heißt, du hast einfach die Komponente Geschwindigkeit und wie koordiniere ich meinen Körper in unterschiedlichen Geschwindigkeiten durchs Leben. Das ist so ein wichtiger Faktor, oder?
Absolut. Und wenn du Sturzprophylaxe schon ansprichst, da gibt es dann so dieses Beispiel, wenn du viel Krafttraining machst, wenn du Muskelmasse hast und wenn du stark bist und du fällst hin, dann im Alter auch, dann passiert dir nicht so schnell was, weil du halt einfach resilient und robust bist und du kannst vom Boden wieder aufstehen, weil du Kraft hast. Aber du fällst halt gar nicht erst hin, wenn du eine gute Koordination hast, wenn du dich schnell bewegen kannst und wenn du reaktiv dich bewegen kannst. Und das ist der nächste große Punkt. So, das ist was Reaktives. Wir müssen quasi, wenn wir springen und landen, müssen wir reagieren auf den Boden und zwar schnell reagieren. Also Geschwindigkeit, Reaktivität. Und das sind auch Elemente, die auch wieder im klassischen Krafttraining eigentlich überhaupt nicht drin sind, weil das alles sehr langsam und sehr, sehr kontrolliert passiert und wir nicht wirklich auf unsere Umwelt reagieren müssen und schon gar nicht schnell auf unsere Umwelt reagieren müssen. Aber wenn halt mal irgendwas passiert im Leben oder auch im Sport, also man kann das alles natürlich auch auf Sport übertragen, da müssen wir schnell reagieren. So, wenn man es nicht schafft, wenn man irgendwo hängen bleibt und man schafft es nicht schnell, seinen Fuß nach vorne zu bekommen, dann landet man auf der Schnauze. Wenn man schafft, schnell reaktiv seinen Fuß nach vorne zu stellen, dann eben, dann fällt man gar nicht erst hin. Mhm. Also es ist, es gibt keine bessere Sturzprophylaxe als Plyos.
Und gib uns mal ein paar Beispiele für Plyos, die im Kontext Sturzprophylaxe irgendwie heranzuziehen wären.
Also generell, da kommen wir dann wahrscheinlich gleich zu, so die Landung ist erstmal auch wichtig, so dass Leute lernen, wie man halt landet, wenn man irgendwo runterfällt. Und dann sind es halt auch so Sachen wie zum Beispiel, ich kann im versetzten Stand Plyos machen und in der Luft switche ich meine Füße. Also ich bin leicht versetzt, ein Fuß ist vorne, einer ist leicht nach hinten versetzt.
Du meinst es bei, in Anführungsstrichen, klassischen Pogos?
Genau. Mhm. Und das dann so als Pogo-Jump und in der Luft switche ich meine Füße und eben drehe meine Position um. So solche Sachen zum Beispiel, wo ich eben einfach auch dieses Element reinbringe, dass ich irgendwie einen schnellen Switch habe von beiden Seiten. So, das wäre, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Mhm. Aber das ist auch so, also Sturzprophylaxe ist ja nichts, was du spezifisch trainierst. Also du stellst ja nicht deinem Kunden ein Bein, während er Plyos macht oder wenn er durchs Gym geht und dann sagst du so, so jetzt haben wir Sturzprophylaxe gemacht. Sturzprophylaxe passiert, wenn jemand diese Fähigkeiten entwickelt, die ich also fast schon alle aufgezählt habe, die man eben durch Plyos entwickeln kann. Also man baut alle möglichen Kapazitäten auf und man trainiert halt sein Nervensystem. Also das ist ja dann eben, es geht übers Strukturelle hinaus und ja, du schaffst es einfach schnell zu reagieren, was ja in erster Linie was Zentralnervöses ist. Mhm. Wie bewegst du deinen Körper im Raum?
Ich glaube, ich würde genau das, dieses schnelle Reagieren, das ist ja das, was ich gesagt habe, einhergehend mit einer Geschwindigkeitsveränderung. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt, den wir eben, wenn wir nur klassisch Krafttraining machen, einfach nicht in Anbetracht ziehen. Und du hast am Anfang von geschmeidiger Bewegung gesprochen. Ich denke, und das sehe ich ja auch, das sehe ich bei allen, das sehe ich bei uns selbst, aber das sehe ich natürlich auch bei unseren Kunden und Kundinnen, dass wenn du eben Plyos in unterschiedlichen Situationen und Geschwindigkeiten machst, dass Leute immer zunehmend geschmeidiger in den Bewegungsanforderungen werden. Logischerweise, oder? Weil wir passen uns halt an. Aber wenn du es halt nicht machst, also wenn du den Menschen, mit denen du arbeitest, diese Aufgaben nicht stellst, dann können sie natürlich auch nicht besser werden.
So ist es. Das beinhaltet für mich auch so diesen Wechsel aus An- und Entspannung.
100%. Das ist auch, das ist Geschmeidigkeit am Ende des Tages.
Das ist Geschmeidigkeit.
Das ist Sachen können.
Das ist das, was auch die besten Athleten der Welt auszeichnet. Mhm. Also was zeichnet die aus? Die machen extrem krasse Sachen, aber sie sehen einfach aus. So. Und das ganz viel davon ist eben, dass man schnell zwischen An- und Entspannung wechseln kann und dass man es halt überhaupt kann. Und da sind wir wieder beim klassischen Krafttraining, da ist man eigentlich die ganze Zeit unter Anspannung, so Time under Tension, du hast ein schweres Gewicht auf den Schultern und musst natürlich Spannung aufbauen, damit du halt nicht von dem Zusatzgewicht einfach in die Knie gezwungen wirst. Und bei Plyos gibt es da halt diesen Wechsel, wenn du es gut machst. Und das bringt mich zu dem nächsten Punkt. Man kann dadurch Inhibitionen abbauen durch Plyos.
Oh, so schön.
Und Inhibition bedeutet nicht unbedingt, dass ein Muskel nicht arbeitet, sondern, scheiße, ich werde auch angegriffen.
Ja, schau. Das Tier verfolgt uns.
Sondern es bedeutet oft, dass Leute eine generelle Inhibition und Unsicherheit in Bewegung haben und sehr, sehr viel Spannung aufbauen. Also eben, nennen wir es mal eine Schutzspannung.
Was ist ein gutes Beispiel dafür? Also mir fällt sofort eins ein.
Ja, dann sag.
Okay, Entschuldigung. Was wir total oft machen, sind so Deep Squat Jumps, wo wir einfach so in einer gehockten Position die Leute auch in Fortbewegung, also quasi auf unserer Bahn sich nach vorne oder auch nach hinten, also halt vorwärts und rückwärts bewegen lassen. Und diese, also sehr, sehr viele Leute, nicht diese Leute, sehr, sehr viele Leute haben nicht die Möglichkeit, wirklich zu relaxieren. Also diese Entspannung, dieses Abschalten von einem gewissen Tonus irgendwie sich einstellen zu lassen. Die springen und landen so hart, dass quasi das, was wir vermeintlich als Ziel von dieser Bewegung oder von dieser Variante von Plyos irgendwie haben wollen, das stellt sich gar nicht ein, weil sie noch nicht in der Lage sind, loszulassen.
Ja, und dieses zwischenzeitliche Loslassen von Spannung, das kann man eben auch herrlich damit trainieren. Und das bedeutet für mich dann auch eine allgemeine Sicherheit in Bewegung.
Und das ist es, Sicherheit in Bewegung. Ja, das ist so ein wichtiger Faktor.
Und das ist doch...
Oder der Faktor.
Das ist doch einfach nur ultra geil, wenn wir das vermitteln können durch unser Training.
Ja.
So ganz unterbewusst, dass Leute halt einfach irgendwie natürlich auch bewusst merken, was sie alles können. So, was sie vielleicht nie gedacht hätten, dass sie das irgendwie schaffen, da hochzuspringen, da runterzuspringen oder eben wie ein Känguru über die Bahn zu hüpfen oder so. Das ist der bewusste Teil, aber es geht natürlich auch ganz viel um Unterbewusstsein, dass dein Nervensystem sich einfach sicher fühlt, weil du gewisse Dinge auch antizipieren kannst. Und das ist noch ein wichtiger Punkt von Plyos. So, wir lernen dadurch zu antizipieren. Wir lernen dadurch zum Beispiel eine Vorspannung aufzubauen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt landen und gewisse Muskeln würden sich erst anspannen, wenn wir auf den Boden treffen, dann wäre es zu spät. Mhm. Das heißt, so diese Kontraktion, diese Kokontraktion, diese Stiffness in unserem System, die müssen wir für einen guten Plyo schon haben, bevor unser Fuß auf den Boden kommt. Mhm. Und wenn wir das können, so wenn unser Nervensystem weiß, da kommt was auf mich zu, nämlich der Boden, und du kannst dich davor aber schon darauf vorbereiten, auf diesen Impact, so, das ist Sicherheit in Bewegung und eben Reaktivität und so weiter und so weiter. Und so dieses Phänomen, was du gerade beschrieben hast, das sieht man natürlich bei unsicheren Bewegern ganz oft, so die hüpfen und sind einfach so, das ganze System ist einfach steif, weil die wissen gar nicht, was sie machen sollen, die sind einfach überfordert und das ganze System ist eben nicht sicher und schaltet einfach in so einen Modus von, ich spann alles an, weil keine Ahnung, was hier gerade passiert. Mhm.
Ich wollte gerade hinzufügen zu dem, was du gesagt hast, dass du eben antizipieren kannst, wie schnell muss ich mein System wieder von einer Relaxation in eine Anspannung bringen. Gleichermaßen ist es ja auch so, dass du antizipieren können musst und deinem Körper auch den Freiheitsgrad im wahrsten Sinne des Wortes geben musst, um vielleicht auch eine Position in einer Landung zu fangen, sage ich jetzt einfach mal. Das ist ja dann auch wieder abhängig von der Bewegungsaufgabe. Und auch das ist natürlich was, was Leute dann, also auch das lernt man logischerweise. Und ich würde so, also so ganz allgemein der Gedanke von use it or lose it, also Kinder denken natürlich nicht über sowas nach. Die machen das 2-3 Mal und dann wissen sie, was die Bewegungssituation an Anforderungen mit sich bringt. Wir Erwachsene oder halt, das sehen wir genau bei unseren Kunden und Kundinnen, die wir betreuen, die können das halt meistens nicht mehr. Und dann, wie du schon gesagt hast, auf einmal, man macht sowas mit den Leuten und auf einmal bewegen die sich wieder halt viel, ich nenne es mal mit Absicht, viel jünger im Raum. Und das ist doch das Geilste überhaupt. Also auch so ohne so diesen technischen, inhaltlichen Hintergrund zu verstehen, ist es doch total schön, sowas zu initiieren, weil man einfach sehen wird, wie bereichernd diese Elemente im Bewegungsrepertoire dieser Menschen ist. Das ist einfach so gut, so wertvoll.
Absolut. Und also die Liste ist lang.
Ja.
Sehr lang. Und die ist noch nicht mal fertig, die Liste an potenziellen Anpassungen.
Wenn ich jetzt so randomly dazwischengrätschen darf und so und einfach meine Gedanken auch an dich bringe, damit du sie letztendlich irgendwie für uns beantwortest. Wir sprechen ja von Geschmeidigkeit die ganze Zeit schon. So ein Aspekt, der mir immer bei Plyos kommt, und das könnte jetzt auch wieder eine Grundsatzdiskussion werden. Also nur ein Gedanke, und darüber können wir jetzt gleich sprechen oder diskutieren. Ich bin ja auch ein großer Vertreter davon, dass die Kraftanforderungen aufgrund der erhöhten Geschwindigkeit und so weiter auf die Muskulatur bei Plyos, gerade bei älteren Menschen auch, schon so hoch wird, so und so hoch ist, dass der vermeintliche hypertrophische Stimulus vielleicht schon ausreicht.
Boah, ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also Hypertroph bezogen auf welches Gewebe ist natürlich so die Sache, weil eben Hypertroph im Hinblick auf Knochen, ja, auf Sehnengewebe wahrscheinlich auch, also viele von den passiven Strukturen, Muskulatur. Ja, weiß ich. Also ich weiß es einfach
nicht. Weiß ich auch nicht. So. Weiß ich auch nicht.
Aber was natürlich 100% richtig ist, was du gesagt hast, die Kräfte, die auf unseren, also einfach auf unser gesamtes System wirken, die sind extrem hoch. Und das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Und die sind deutlich höher als alles, was wir im Krafttraining machen. Zumindest in der Belastungsspitze. Also in der Spitze wird eine Landung, also wenn du einfach irgendwo runterspringst und landest, die Kraft, die auf dein System wirkt, ist in der Spitze viel, viel höher, als wenn du eine schwere Kniebeuge machst.
Mir geht's einfach.
Und das, so, weißt du, Force is the language of cells. Also unsere Zellen sprechen nur die Sprache Kraft, die wirkt. Und das heißt, deswegen ist es ja so ein potenter Stimulus, weil die Kraft, die auf unsere Zellen wirkt, so hoch ist, wenn wir Plyos machen.
Weißt du, mir geht's da nicht um Pogos in meinem Gedankenbeispiel, sondern mir geht's
um so Deep-Tier-Sachen und so.
Deep-Tier-Sachen, die du halt landest, beschleunigst und so weiter.
Ja.
Vielleicht sogar irgendwann mal in einem Switch machst. Also gerade eine ältere Person, die irgendwie in so einem Deep-Tier Lunge-Squat sich bewegt oder so, das ist halt krass.
Ja, das wird safe auch muskulär halt einen Stimulus geben.
Safe.
Aber das ist dann, und das will ich nur kurz noch zur Klärung dazufügen, so diese sogenannten
Hast du jetzt eine Mischung aus Klärung und Klärung, also Klärung gemacht? Also
Klärung.
Klärung.
Ich will das kurz klären.
Ja, egal. Ja,
diese Deep-Tier-Plyos, das sind ja offiziell keine Plyos, weil wir einen langen Bodenkontakt haben. So. Aber auch da, also ob die Bodenkontaktzeit gerade für eine ältere Population, ob die jetzt 0,25 Sekunden ist oder 0,35 Sekunden, so I couldn't care less. Erstmal, bei was Plyos angeht, und eben Deep Tier Plyo ist nochmal eine Variation davon, die aber auch wieder ganz anders ist als eben ein klassischer Plyo. So, aber auch wieder extrem viele potenzielle Benefits birgt, wie zum Beispiel wahrscheinlich auch einen, also alleine wie was für einen krassen Muskelkater man bekommt, wenn man mal ein paar Deep Tier Lunge-Jumps macht oder sowas. Also das zeigt dir ja, dass deine Muskulatur da halt irgendwas gemacht hat und auch einen Stimulus abbekommen hat.
Und ich will jetzt, obwohl es eine super spannende Diskussion ist, finde ich, ich will jetzt gar nicht irgendwie eine Hierarchie aufmachen oder sonst sowas. Man könnte natürlich aber schon auch die Frage stellen, wenn ich mich für etwas entscheiden müsste, was würde ich dann wählen? So. Das könnte man ja auf alle Fälle aufmachen, diese Frage. Das ist ja eine interessante Frage. Und ich, bei mir wäre es definitiv, also würde ich jemanden in einem klassischen, also jemanden ist gleich, ich sag mal, eine Frau jenseits der 50. Und ich müsste mich entscheiden, macht die 3x8, das darf man eh nicht, oder?
3x8 ist verboten, das wisst ihr hoffentlich alle.
Macht die 3x10 oder 2x10 einen Split Squat in irgendeiner Variante? Oder hat sie zum Beispiel zeitdeterminierte 2x20 Sekunden Lunge-Deep-Tier-Jumps? Dann würde ich mich safe natürlich fürs Zweitere entscheiden. Aber es ist ja nur, ich meine, nehmt es nur als Gedanken mit, weil ich finde, es ist ein super interessanter.
Ja, also man kann generell da so ein bisschen unterscheiden. So, es gibt eben die klassischen Plyos, die sind, die haben die Tendenz zu dieser Overcoming Action, also einer überwindenden Aktion, so, die gehen immer einher mit Stiffness. Unser System widersteht quasi der Verformung, so, auf allen Ebenen, also auf Gelenkebene, aber auch wenn man das jetzt auf eine Struktur wie eine Sehne bezieht. So, das heißt, wir brauchen einfach Spannung für eine kurze Bodenkontaktzeit. So, würden wir jetzt landen und ich will schnell vom Boden weg und mein System würde irgendwie nachgeben, na, dann sinke ich in den Boden rein, dann komme ich nicht wieder schnell vom Boden weg. Das heißt, klassische Plyos, sehr, sehr dominant in dieser overcoming, überwindenden Aktion. Und diese Deep-Tier-Plyos oder Deep-Tier-Sprünge, wie auch immer du sie nennen willst, die haben halt viel mehr Fokus auf Yielding, also auf das nachgebende Element. So, und beide Elemente bringen ihre eigenen Vorteile mit sich. So, aber wahrscheinlich macht Sinn, dass wir uns erstmal auf eine Variante beschränken, weil eben diese Deep-Tier-Sachen wieder ein eigentlich ein ganz anderer Stimulus sind, mit seinen eigenen mannigfaltigen Vorteilen. So.
Ja, absolut. Entschuldigung, habe ich deinen Plan jetzt durchkreuzt oder was?
So viel Plan hatte ich jetzt auch nicht. aber ich meine, es zeigt ja auch wieder nur, was für eine geile Trainingsintervention das ist. Vor allem, wenn man sich anschaut, wie zeiteffizient das Ganze ist. Mhm. Weil wenn du jetzt eine Personal Training Session hast mit einem Kunden und du hast 60 Minuten Zeit mit dem, du brauchst nicht mehr als maximal 10 Minuten auf Plyos verwenden. Und ich glaube, dass der Gesamtstimulus, den du aus diesen 10 Minuten bekommst, den wirst du niemals mit klassischem Krafttraining in 10 Minuten hinbekommen. Mhm. Und natürlich sind es unterschiedliche Stimuli und so weiter und der Vergleich ist eigentlich blödsinnig, aber trotzdem. So, es ist einfach eine sehr effiziente Art und Weise zu trainieren und an ganz vielen Qualitäten zu arbeiten. Mhm. Und deswegen, also es ist ja wirklich faktisch so, jeder Kunde bei uns macht seit ein paar Jahren, also wir haben auch ein bisschen gebraucht, um da hinzukommen, Plyos. Mhm. Auch genau aus diesem Grund.
Kannst du mal aufzählen, weil natürlich jetzt, also die meisten, die von euch zuhören, die wissen wahrscheinlich, wo wir das machen und an welcher Stelle, aber an welcher Stelle einer Trainingseinheit ist sowas sinnvoll zu platzieren?
Am Anfang. Also gerade halt klassische Plyos mit kurzen Bodenkontakten sind, so da muss man einfach frisch sein, da muss das Nervensystem noch frisch sein, weil es koordinativ anspruchsvoll ist, weil wir mit sehr hohen Kraftspitzen umgehen müssen. Das heißt, es ist nichts, was ich machen würde, wenn jemand schon ermüdet ist. Und es macht nur Sinn, wenn man jetzt Krafttraining und Plyos kombiniert, dass man die Plyos am Anfang macht. Mhm. Aus diversesten Gründen, aber der wichtigste ist erstmal so dieser Faktor Ermüdung. Ja, und also da gibt es, glaube ich, auch nicht wirklich zwei Meinungen. So Deep-Tier-Sachen, das ist dann schon wieder was anderes. Das kann man auch später im Training platzieren. Aber klassische Plyos immer am Anfang von der Session.
Und wie würdest du jetzt, wenn man jetzt das mal ganz praktisch bezieht auf einen Anfänger oder eine Anfängerin, wie würdest du das inhaltlich angehen? Also welche Varianten würdest du wählen?
Also das steckt alles auf Delta, eben auch mit Video.
Tatsächlich.
Mhm. Weil es natürlich auch einfach ein bisschen schwer ist, das im Podcast zu vermitteln. Mhm. Aber ich würde grundsätzlich simple Muster verwenden erstmal, weil es gibt unendlich viele Varianten von Plyos, die man machen kann. Und ich würde wahrscheinlich bei jedem erstmal mit einem guten alten Pogo-Jump anfangen.
Ich bin in einer Sekunde wieder da, Moment.
Okay, was passiert jetzt? Also, Pogo-Jumps einfach zweibeinig, man hüpft erstmal auf der Stelle hoch und runter. Und das Wichtigste, das was auch im ersten Teil von der Delta-Serie drinsteckt, ist, dass man halt die grundsätzliche Mechanik erstmal einem Menschen beibringt. Das heißt, das Grundprinzip hinter jedem Plyo, weil das ist immer gleich. Und wenn man das gelernt hat, dann kann man das auch nehmen und halt übertragen auf jede Variante, die ich vielleicht mit einem Menschen dann mache.
Ich habe gerade nur auf mein Spickbrett geschaut, weil all das, worüber wir jetzt hier reden, über Rhythmus, über Sequenzierung etc. etc. etc., das ist auch ein wesentlicher Inhalt von Krafttraining weitergedacht 2.0. Und wir haben noch very short notice. Wann kommt es raus? Diesen Samstag?
Nächsten.
Okay, also, wir haben
jetzt kurzfristig ganz, wahrscheinlich noch ein paar Plätze.
Ganz, ganz kurzfristig. Aber genau das, worüber wir hier sprechen, haben wir uns inhaltlich extrem viel Gedanken gemacht. Also so quasi, was kommt zuerst? Was ist danach wichtig? Etc., etc., etc. Also wir haben versucht, einen hierarchischen Aufbau, wenn man so will, zu bauen. Und wir haben dieses Seminar tatsächlich erst einmal gehalten. Und ich bin ziemlich stolz auf den Theorieteil dieses Seminars, weil der wirklich, der ist einfach geil geworden. Also da ist so viel, da sind so viele, wie heißt es? Lightbulbs, wie heißen denn die?
Aha-Momente.
Ah ja, danke. So, da sind so viele Aha-Momente, also wirklich in der Erarbeitung dieses Konzepts, oder? Ich kann mich noch genau erinnern.
Ja, ja, voll.
So. Also ich kriege auch Gänsehaut, das ist einfach nicht keine Selbstbeweihräucherung, sondern einfach richtig schön. Also da sind so viele Sachen zusammengefallen. Nein, die haben dann Sinn ergeben, so kann man sagen, oder?
Ja.
Also Leute, checkt es aus. 25. bis 26. Oktober. Das ist Wochenende in 2 Wochen. Da gibt es genau jetzt, also im jetzigen Zeitpunkt gibt es noch 4 Plätze, weil ich hoffe, dass die nicht schon verkauft sind und ich jetzt Werbung mache, aber hey, wenn dieses Seminar ausverkauft ist, dann kommt ihr halt mal zu einem nächsten, aber da sprechen wir explizit und sehr, sehr inhaltlich genau über diese ganzen Gedanken.
Ja, gerade so Grundelemente von Bewegung.
Ja, voll.
Eben, was du gerade angesprochen hast, Sequenz, Rhythmus, Dinge, über die man, glaube ich, nicht nachdenkt, wenn man einfach nur so ganz klassisches Krafttraining lernt, wo man eben den Fokus immer sehr auf andere Variablen hat, Gesetze, Wiederholungen, Tempo und sowas und nicht die Dinge, die das Ganze eigentlich ausmachen, die wirklich dahinter stecken. Okay, egal. Pogo-Jumps, habe ich gesagt.
Yes, Pogos.
Den Leuten erstmal beibringen, wie sie den Boden proaktiv attackieren, weil das ist ja so wichtig bei Plyos, dass man halt eben es schafft, die aus der Landung direkt wieder den Absprung zu generieren, also diesen kurzen Dehnungsverkürzungszyklus zu durchlaufen.
Und wie coachst du das?
Also als erstes mal lasse ich die Leute einfach hüpfen so und schaue mir an, wie sie es halt so machen. Und dann ist es halt so, mein Lieblings-Cue ist so, gib dem Boden eine Watschen, dass man halt nicht vom Boden und von der Landung überrascht wird und der Boden einen angreift, sondern man greift proaktiv den Boden an. Mhm. Und das kann man zum Beispiel machen, indem man in der Luft versucht, die Zehenspitzen so ein bisschen anzuziehen, also so ein bisschen in Dorsalflexion zu gehen und dann eben proaktiv den Fußballen in den Boden reinhaut, um auch so diese Voraktivierung, von der ich schon gesprochen habe, und diese Co-Kontraktion und dieses Antizipieren zu üben. Mhm. Über den Sound kann man das Ganze auch den Leuten näher bringen. Weil wenn ich einen Pogo-Jump mache so und ich höre nichts, dann läuft was schief. So, da muss es klatschen, Leute. Und eben wichtig ist, dass man mit dem richtigen Teil vom Fuß den Boden trifft. Fußballen, Tendenz Mittelfuß eher als Fußballen, Tendenz Zehen. Viele Leute werden einfach so ein bisschen auf den Zehen so rumtänzeln. Mhm. Das ist nix.
Ja. Wie ist es denn mit, wenn dieser Mensch, der das jetzt gerade machen soll, wenn der irgendwie irgendwas hat? Also sprich, irgendwas Achillessehne, irgendwas Knie, irgendwas Hüfte.
Na, erstmal wird sich das wahrscheinlich zeigen in der Art und Weise, wie der eben seine Plyos macht. Mhm.
Also wenn am Ende des Tages Schmerz induziert, irgendwo eine Unsicherheit im System besteht. So.
Ja, dann wird er wahrscheinlich das Areal extra stiff machen und sich die Bewegung aus anderen Gelenken holen. Mhm. Also eben vermehrt aus der Hüfte oder aus dem Knie arbeiten, wenn es zum Beispiel irgendwas im Sprunggelenk oder in der Achillessehne ist. Weil der Mensch dann die Last nicht so gut verteilen kann. Im Idealfall willst du halt eine Lastverteilung haben, dass irgendwie alle diese Gelenke ihren Teil beitragen, aber auch alle ein gewisses Maß an Stiffness haben. Und mit Stiffness meine ich den Widerstand gegen Verformung, wenn du so willst. Mhm. Also, dass ich quasi keine große Bewegung sehe.
Und warum? Erklär uns den Mechanismus dahinter, bitte.
Hinter Stiffness?
Naja, nein. Also, warum brauchst du Stiffness umzu?
Du brauchst Stiffness umzu, damit du effizient einen Plyo machen kannst. Weil ein Plyo wird gefüttert von elastischer Energie. Mhm. Also von Energie, die wir kurzzeitig speichern, wenn wir auf den Boden auftreffen mit einer Landung, dann nehmen wir Energie auf und diese Energie setzen wir wieder frei. Also in allererster Linie die Achillessehne. Die sollte der Hauptakteur sein. Das heißt, da geht es nicht wirklich um muskuläre Kontraktionen. Deswegen finde ich Dehnungsverkürzungszyklus auch sehr irreführend, ehrlich gesagt. Und das ist immer so, oh ja, der Dehnungsverkürzungszyklus. Ja, bei einem Plyo, der Dehnungsverkürzungszyklus der Sehne ist das Wichtige. Und die Muskulatur erlaubt der Sehne diese Arbeit. Also diese sehr, sehr effiziente Kraftgenerierung von, du nutzt die Energie, die du durch die Landung quasi, die durch die Landung generiert wird, für den Absprung. Mhm. Und dazu braucht es Stiffness in Gelenken, die entsteht durch Muskeln. Also Muskeln kontrahieren und machen das Gelenk quasi steifer, nicht komplett steif, auch das ist wichtig. So, ich will bei einem Pogo-Jump nie komplett durchgestreckte Knie haben oder eine Hüfte, die sich gar nicht bewegt oder so. Das ist wichtig. Es gibt immer noch ein bisschen, das muss alles ein bisschen nachgeben. Und das macht das Ganze auch so ein bisschen tricky.
Also wenn man das Prinzip von Overcoming und Yielding verstanden hat, dann glaube ich, kann man mit diesen Begrifflichkeiten halt, was Stiffness anbelangt, sehr, sehr gut arbeiten. Also jedes Gelenk hat immer noch einen Anteil, einen Mini-Anteil, sage ich jetzt einfach mal, von der Yielding-Action. Aber die Yielding-Action ist im Verhältnis zur Overcoming-Action halt viel, 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 viel geringer.
Ja, also machen wir das Ganze einfach mal an der Achillessehne und den Wadenmuskeln fest. So, die Sehne stretcht sich, nimmt Energie auf, wenn wir landen, und dann zieht sie sich wieder zusammen, gibt die Energie frei und ermöglicht, dass wir abspringen. Das kann aber nur passieren, wenn irgendwas dafür sorgt, dass die Sehne fest verankert ist. Mhm. Und das machen unsere Wadenmuskeln. Das heißt, wenn unsere Wade isometrisch sehr, sehr stark kontrahiert, dann hält sie quasi die Sehne in einer Position und ermöglicht der Sehne diese elastische Arbeit, die am Ende jeden Plyo auszeichnet. Und deswegen so eben Dehnungsverkürzungszyklus. So die Oldschool-Lehre ist auch, ja, der Muskel hat erst eine exzentrische Kontraktion, dann eine isometrische, dann eine konzentrische. So inzwischen ist man sich da nicht mehr so sicher und es macht für mich auch gar nicht so viel Sinn, das sich so vorzustellen, sondern ich denke immer in isometrischen beziehungsweise nahezu isometrischen Kontraktionen. So, die Wade muss einfach hardcore feuern, damit die Sehne ihr Ding machen kann, damit man effizient einen Plyo machen kann. Und so, das zeichnet dann auch wieder Athleten aus, die sehr, sehr schnell sind, die sehr, sehr hoch springen können und so weiter. So, die haben einfach Sehnen, die diese Arbeit übernehmen. Und das können sie nur, weil ihr Nervensystem gewisse Muskeln sehr, sehr schnell und sehr, sehr hart kontrahieren lässt. Mhm. Gut, dass wir dazu auch noch gekommen sind, weil das ist so, das sind Grundlagen. Und dann sind wir halt eben bei dem Thema so, wann passiert es? In welcher Sequenz, in welchem Rhythmus passieren diese Kontraktionen? Deswegen macht man auch die Zehen leicht anziehen in der Luft, wenn man einen Pogo-Jump macht, damit man so eine gewisse Vorspannung aufbaut, wenn man noch in der Luft ist. So, dieses antizipatorische Kontrahieren und Generieren von Stiffness.
Um nicht 100% dem Delta-Beitrag vorzugreifen. Aber vielleicht noch eine wichtige Sache, eine interessante Sache, wie progressiert man das denn? Oder wie hältst du als Coach Track darüber, dass der Mensch, mit dem du Pogos machst, besser wird? Was ist das Erste, worauf du schaust?
Die Bewegungsqualität. Ah, ah,
ah. Entschuldigung, aber darauf musste ich natürlich hinaus, ja klar. Geschmeidigkeit oder wie?
Geschmeidigkeit, Sprunghöhe, logischerweise, die meistens Hand in Hand gehen. Auch das ist irgendwie klar. Zu Geschmeidigkeit.
Auch so schön, gell? Dass es natürlich Hand in Hand geht.
Ja. Und es geht auch Hand in Hand mit Stiffness. Ja. Also die Geschmeidigkeit kann nur passieren, wenn du das richtige Maß an Stiffness eben aufbaust durch dein System. Und das ist auch das Schöne an Plyos, die Progression passiert eigentlich ganz autoreguliert, weil bei Plyos, da müssen wir nicht mehr Gewicht machen über Zeit. So, sagen wir, ich fange mit jemandem an, Pogo-Jumps zu machen. Und ich mache 3 Sätze, a 20 Wiederholungen. Und der Mensch wird besser. Er baut Inhibition ab. Er wird sicherer in Bewegen. Er hat eine bessere Kopplung. Er hat einen besseren Rhythmus. Er wird geschmeidiger. Er hat eine höhere Sprunghöhe dadurch, dass er technisch besser und sicherer wird. So, dann kann ich über ein ganzes Jahr lang nur 3x 20 Pogos machen. Und die Intensität und der Stimulus wird immer nach oben gehen, weil natürlich, wenn du höher springst, dann hast du einen tieferen Drop, dann hast du höhere Kräfte, die auf dich wirken, dann hast du mehr Kraft, die du recyceln kannst, wow, für deinen nächsten Sprung. So, also auch das ist, es ist einfach so eine effiziente Trainingsart, auch deswegen. Du brauchst auch zero Equipment dafür. Das kommt auch noch dazu.
Und
du brauchst
nur einen Boden. Ganz subjektiv, den Menschen macht's Bock. Also es ist einfach so, dass wenn du all das erreichst, was du gerade aufgezählt hast, du freust dich darüber, weil du halt einfach merkst, was passiert, was du für eine Dynamik in deinem eigenen Körper entwickelst, wie hoch die Sprunghöhe ist zum Beispiel, der Speed wird, whatsoever und so. Das merken Menschen.
Ja.
Und das ist echt ein Element, das sich halt vor allem Menschen, die ein gewisses Lebensalter haben, gar nicht mehr zutrauen. Aber wie geil ist dieses Gefühl? Wie geil ist das Gefühl, meine kleine Tochter, mit der, kurzer Exkurs, aber das bringt es ganz gut auf den Punkt, wie ich finde, mit der gehe ich in der Früh das Treppenhaus runter, wir wohnen im 2. Stock und sie geht immer an der Hand bei mir und wir machen aber Treppenspringen. Und Früher ist sie halt mit zwei Füßen eine Treppenstufe runtergesprungen. Also halt normalen Schritt, so wenn man so will, aber halt mit beiden Füßen gesprungen. Jetzt springt sie am Ende 4 Stufen auf einmal, weil sie halt fliegen will. Also wisst ihr, was ich meine? Und das ist halt das Geile. Und das kann man auch als erwachsener Mensch, dieses Gefühl, das ist doch total geil.
Du hast ja auch, also du hast faktisch einen kurzen Moment der Schwerelosigkeit, ja, wenn du halt Plyos machst. Ja. So, der ist zwar ganz kurz, bei den meisten von uns.
So what?
Aber so what? Also eben, man bewegt sich einfach frei und ja, eben, das ist das, was Leute auch so ermächtigt.
Total.
So, also voll. Alleine, wenn ich mir meine Eltern anschaue, so, die gehen jetzt ganz steil auf die 70 zu. Als ich angefangen habe mit denen, auch das steckt im zweiten Delta-Beitrag dann zum Beispiel drin, habe ich erstmal angefangen, dass sie halt irgendwo runterspringen, also Treppen springen, so, ja, so wie deine Tochter. Weil ich denen natürlich, so, die sind seit, keine Ahnung, 40 Jahren nicht mehr gesprungen, so.
Ja.
Da kann ich nicht gleich anfangen, so, ja, wir machen jetzt hochintensive Plyos, Leute, let's fucking go. Aber erstmal so dieses, okay, du springst irgendwo runter und du wirst da sicher. Und dann fügst du die Teile irgendwann zusammen und dann fangen die halt an, richtig Pogos zu machen. Und so, die hatten beide riesige Vorbehalte, die waren so, wie, was, da soll ich jetzt runterspringen? Und ein paar Wochen später, und es ging bei denen wirklich auch sehr schnell, weil ich da auch halt viel Wert drauf gelegt habe, dass es schnell geht. Ein paar Wochen später sind die halt einfach auf der Bahn rumgehüpft, als wäre nichts. Mhm. Was sie sich halt am Anfang, als wir damit angefangen haben, noch überhaupt nicht zugetraut haben. Es ist echt ein fucking wichtiges Thema.
Mhm.
Und dann sind wir noch gar nicht bei den ganzen Anwendungen, also da waren wir auch die ganze Zeit, auch in der Reha. Also, und egal, ob es Return to Sport ist oder Return to Leben nach irgendwas.
Und vor allem wirklich, also natürlich die offensichtlichen Dinge, wie zum Beispiel eine Kreuzbandruptur oder, keine Ahnung, Sprunggelenksverletzungen, whatsoever. Aber alle Sachen, also auch zum Beispiel rezidivierende LWS-Problematiken. Also wirklich jemanden, der halt irgendwie sich fragilisiert fühlt durch sein System. Wenn man so einem Menschen quasi auch halt die Absolution gibt und die Ermächtigung, hey, ich kann springen, ich kann mich dynamisch durchs Leben bewegen und so weiter, ist total krass.
Ja. Da kommt auch noch dazu, dass natürlich viele Leute irgendwie hobbymäßig auch noch irgendeinen Sport machen, der Laufen beinhaltet, egal, oder Richtungswechsel oder Springen oder alles. Egal, ob jetzt jemand ab und zu mal kicken geht oder halt laufen geht. Also ich meine, Laufen ist ein Plyo nach dem anderen.
Mhm.
Also auch das muss man sich ja vorstellen. So funktioniert Laufen normalerweise. Auch wenn viele Leute wahrscheinlich eine deutlich längere Bodenkontaktzeit haben beim Laufen als 0,25 Sekunden. Aber wenn jemand besser werden will im Laufen und einen effizienteren Laufstil entwickeln will, naja, dann sind Plyos die Nummer eins. Also wirklich die absolute Nummer eins. Und nicht irgendwie dafür sorgen, dass sie im Squat stärker werden. So, ja, das auch. Aber erstmal halt ganz spezifisch das trainieren, was da passiert bei jedem Schritt, den wir eben machen beim Laufen.
Mhm.
Ja, Plyos geil. So, was soll ich sagen? Das ist im Newsletter geschrieben. So. Es gibt nicht viele Dinge, die ich bereue in meiner Karriere als Trainer, aber ich bereue auf jeden Fall, dass ich dass Plyos nicht Standard waren. So von Anfang an so ungefähr. Mhm. Dass es ein bisschen gedauert hat, bis wir da drauf gekommen sind. So, das war ja nicht nur ich. Ja.
Ja. Mich würde darauf, ich habe gerade drüber nachgedacht, gerade beim Laufen auch und so weiter, das sagen wir ja immer wieder, dass du quasi eine, also wenn du joggen gehst, eine unglaubliche Aneinanderreihung von Plyo-Reizen hast. Wie ist es denn mit der Anpassung? Wie müssen wir uns die vorstellen? Also wie passt sich unser Bewegungssystem strukturell an den Reiz des Plyos an? Du hast ja schon von Knochendichte gesprochen.
Knochendichte, eben ganz, ganz viele zentralnervöse Faktoren. Also wann feuern welche Muskeln wie?
Mhm.
So, das ist extrem wichtig. Ist natürlich immer ein bisschen schwieriger als so ein, ich sag mal, eine simple strukturelle Anpassung. Das kann man sich immer so, ah ja, okay, ich mach Curl. Curl bringt mechanische Spannung auf Bizeps. Bizeps wächst, das ist einfach. Aber so diese zentralnervösen Verschaltungen, das ist immer ein bisschen schwieriger sich vorzustellen. Und auch in der Sehne wird wahrscheinlich, also werden Anpassungen passieren. So Plyos machen unsere Sehnen auch stiffer. Eine stiffe Sehne ist eine Sehne, die ein hohes Potenzial hat, Kraft zu entwickeln. Auch das ist wichtig zu verstehen. Also eine Sehne, die sich nicht so leicht verformen lässt, die kann effizient Energie aufnehmen und wieder abgeben. So, grob gesagt. Ja. Das heißt, wir trainieren eben, das habe ich ja vorhin schon mal angesprochen, viel unsere sogenannten passiven Strukturen, die halt alles andere als passiv sind, wo der Name so ein bisschen unglücklich gewählt ist. Aber eben zum Beispiel gerade auch Sehnen machen einfach wieder das Use it or lose it mäßig, für das sie eigentlich da sind. Mhm. Und Sehnen, also das ist in allererster Linie ist es immer die Achillessehne, über die wir reden. Die fetteste, größte Sehne im Körper, die einfach so ein krasses Kraftwerk ist, um uns durch die Welt zu bewegen, wenn wir sie auch so benutzen. Was war deine Frage? Strukturelle Anpassungen.
Ja, vielleicht auch strukturelle, morphologische Anpassungen vielleicht auch. So, um das noch weiter einzugrenzen.
Ja.
That's about it.
Sehne. Dann gehören eben die Zentralnervösen gar nicht dazu. Knochen. Weil eben, du wirst mit Plyos nicht viel, also mit klassischen Plyos nicht viel Muskeln aufbauen. Aber du bringst deinen Muskeln halt Sachen bei. So. Also das heißt, deine Muskeln können auch was, die du dir vielleicht mit Hypertrophie-Training aufgebaut hast. Mhm. So.
Ja. Jetzt wäre, glaube ich, das können wir ja in Folge 2 machen, jetzt wäre eigentlich ein guter Segue eben zu den Deep-Tier-Sachen, weil der Stimulus von den Deep-Tier-Sachen dann, das haben wir ja eingangs schon mal kurz angerissen, dann doch auch morphologisch ein weiterer ist. Glaub ich.
Ja, da würde ich auf jeden Fall dann halt auch einen morphologischen Stimulus auf die Muskulatur erwarten. Mhm. Weil du halt deine Muskeln nicht hauptsächlich isometrisch benutzt in Deep-Tier-Sachen, sondern da hast du halt wirklich Exzentrik und Konzentrik. Du hast mehr Zeit dafür, also deswegen passiert es ja so. Bei einem klassischen Plyo, kurzer Bodenkontakt, haben deine Muskeln ja gar keine Zeit, irgendwie jetzt erstmal exzentrisch, dann isometrisch, dann konzentrisch zu kontrahieren. Bei einem Deep-Tier-Plyo eben schon. Das heißt, ja, muskulärer Reiz auf jeden Fall. Und dann halt einfach auch wieder so, man kann die super nutzen, um besser in gewisse Positionen zu kommen, eben nachgeben zu lernen. Also es ist einfach ultra gute, effiziente Mobility-Arbeit, wenn du so willst, die du sehr spezifisch gestalten kannst. Also spezifisch in Bezug auf Gelenke, aber auch auf Bewegungen. So jemand hat Probleme, in den Split-Squat zu kommen, da machst du in der Split-Squat-Position ein paar Deep-Tier Plyos, vielleicht mit Band-Support oder so erstmal, damit eben auch wieder so diese Hemmung abgebaut wird. Mhm. Dieses, nein, ich gehe nicht in diese Position, ich fühle mich da nicht sicher. Daran kann man super arbeiten. Ich meine, du könntest darüber eigentlich ein bisschen was erzählen, weil du machst ja fast nur Deep-Tier-Plyos und fast gar keine klassischen Plyo-Plyos, oder? Ja, also ich seh dich selten richtige Plyos machen, aber ich sehe dich sehr viele Deep-Tier-Sachen machen.
Ich mache extrem viele Deep-Tier-Sachen. Ich mache tatsächlich viel, viel weniger Plyos. Ich würde doch zu dem addieren, was du gesagt hast, so zusammenfassen, vielleicht auch wieder so eher so esoterisch-philosophisch. Wenn du gute Deep-Tier-Plyos kannst, dann bist du insgesamt irgendwann mal ein guter Beweger. Also du wirst einfach lernen, dich gut zu bewegen. Und das ist das, was wir vorhin auch schon hatten. Also du wirst diese Verschaltung zentral nervös irgendwie bekommen, dass du anspannen, entspannen kannst. Das heißt, deine Muskeln, und jetzt quasi, glaube ich, wieder auch so eine Weiterleitung ins Morphologische, deine Muskeln, jetzt sagen wir mal einfach die Muskeln, Quadrizeps, Hüftbeugerkomplex in einer Bewegung wie zum Beispiel so Lunge, Squats, Jumps meine ich. Da werden die Muskeln, je mehr du das machst, in Serie geschaltet, sage ich jetzt einfach mal. Ich glaube, dann versteht man es gut. Und weil der Faktor Geschwindigkeit dazu kommt, hast du viel mehr Relevanz an Transfer fürs Leben. Und das ist, glaube ich, einfach so ein unglaublicher Vorteil. Du hast eben von Mobility gesprochen. Mobility ist ja einfach nur ein anderes Wort vielleicht für Anforderung. Anforderung unter irgendwelchen Zwecken des Lebens, eben Geschwindigkeit oder irgendwas ausweichen oder schnell in die Hocke gehen müssen, weil ich irgendwie was mein Kind auffangen muss, whatsoever, keine Ahnung. Das ist das, was ich einfach verbinde mit Deep-Tier Plyos. Wenn ich zum Beispiel Deep-Tier Squats mache und so Squat-Jumps mache, dann ist es für mich einfach eine Phase, wo ich, und das ist ein super Beispiel, wo ich mein System in der tiefen Position so relaxiere, dass ich wirklich einfach mal die Möglichkeit habe, dass ich so dieser Hypertonus der Rückenstrecker, also der ganz, ganz tiefen Rückenstrecker, so Übergangsbereich der Facetten von L4, L5, L5, S1, ja, wo einfach viele, viele Menschen, die einen großen Tonus auf dieser Muskulatur haben, also eigentlich die meisten Kraftathleten extrem viel davon profitieren, wenn dieser Bereich mal umgedreht wird. Also komplett umgedreht wird.
Wenn auch mit das Posterior Tilt, in den du immer wieder rein
und den wippst. Und den lasse ich mich proaktiv rein dippen. Mhm. Ich dippe da wirklich rein und versuche das mal. Und ich habe ein Beispiel von einer Jim Nico, gell, heißt der. Mhm. Und seine Freundin heißt?
Denise.
Shoutout Denise. Ich hole dich mal kurz ran als Beispiel. Die Denise hat, glaube ich, Siam trainiert oder trainiert es noch oder so. Und einmal hast du so ein Snippet gepostet, wo du eben auch Deep-Tier-Squat-Jumps machst, aber halt mit so einem rigiden System, dass dieser Dip gar nicht passiert. Das heißt, die Intention der Bewegung kann gar nicht stattfinden. Also jedenfalls meine Intention. Weil es ist keine muskuläre Sache, die ich wichtig finde für meinen Quadrizeps und für alle Muskeln, die quasi festhalten, sondern das Gegenteil ist der Fall. Ich mag diesen Deep-Tier-Squat-Jump aus dem Grund, weil ich unten reindippen will. Ich will, dass mein Beckenboden sich relaxiert. Ich will, dass sich alle inneren Organe verschieben können. Und da soll so wie in so einer Waschmaschine ein krasser Tumult passieren. Ich will nicht, dass irgendwo was festgehalten wird, sondern dass sich da alles, die ganzen Innereien und so weiter, halt richtig mal chillen können und so komplett absinken können etc. Und diesen Wechsel, Anspannung, Entspannung, kann man halt da ultra gut lernen. Und da geht es dann um das Zentralnervöse, aber auch dann um die morphologische Ableitung davon, dass ich danach rausgehe und einfach die Kompression, die ich quasi durch diese Anpresssituation der Facettengelenke auf der Rückseite meines Körpers, die reversiere ich. Und das ist das Geilste überhaupt.
Ja, zusammengefasst, es ist eine sehr expansive Bewegungsstrategie, die mit der man halt Expansion in gewisse Areale schicken kann. Und da gibt es dann so, finde ich, zwei Typen, so einmal jemanden wie die Denise, die einfach extrem stark ist, die aus dem Powerlifting kommt und dadurch halt sehr spezifisch angepasst ist und halt sehr gut ist in Spannung und Kompression. Mhm. So, das ist so, solche Leute können davon, glaube ich, sehr profitieren. Da gehörst auch du dazu, natürlich. Absolut, ja. So mit deiner Historie.
Also ich bin nur compressed, nicht stark, aber
genau.
ist ja auch egal.
Ja, du bist so ein Hybrid. Und auf der anderen Seite sind es halt Leute, die also halt einfach steif sind, weil sie sich halt viel zu wenig bewegen.
Ja.
Und halt unsicher sind im Bewegen, wo das System immer auf Alarm ist und halt immer Schutzspannungen die ganze Zeit aufbaut. Das heißt, für diese zwei Populationen, und die decken, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen ab, die irgendwie trainieren, so für die sind es halt Trainingsinhalte, die sind halt einfach Money.
Das ist
so.
Money.
Also das ist, für mich kommt da auch so ein bisschen ins Spiel, dieses man sollte Spannung nicht mit noch mehr Spannung bekämpfen.
Ja, genau darauf wollte ich gerade hinaus, ja.
So, ja. Oh, du bist da tight, ja, dann ziehen wir da mal fest dran. Vielleicht bist du da nicht mehr so tight. So, ja, vielleicht machst du einfach mal, vielleicht atmest du mal ein bisschen aus und machst halt so ein paar Deep-Tier-Squat-Jumps, wie du sie gerade beschrieben hast, wo du halt einfach mal ausatmen kannst. Das kann man auch super geil machen, indem man sich irgendwo festhält dabei.
So gut.
Mit Bändern von oben oder einfach nur irgendwie, keine Ahnung, am Kabelzug festhalten, wo man noch ein bisschen externe Stabilität hat, wo es einem noch leichter fallen wird, loszulassen und Spannung abzubauen. Mhm. So, also da bin ich auch so, was wir alles für seltsame Sachen machen, um unsere Beweglichkeit nach oben zu bringen in dieser Fitnessbranche. Von Foamrolling über bohr dir da einen Ball rein, über zieh ganz fest an dem Muskel und stretch dich und so weiter. Wir machen so komische Sachen und Deep Tier Plyos machen einfach auf so vielen Ebenen so viel Sinn, wenn man Beweglichkeit erweitern will bei Menschen.
Und ich würde quasi, wenn man vielleicht so diesen Aspekt und diesen Gedanken zusammenfügt, der Plyos und der Deep Tier Plyos, also Deep Tier Jumps, whatever, wir haben es vorhin ja schon gesagt, das ist ein eigentlich per se keine, by nature keine Plyos, aber ist ja auch egal, ihr wisst, was ich meine. Und wenn man, wenn man
dann nennen sie von mir so Diebtier-Sprünge. Also Sprünge. Für mich ist es Potato, Potato, aber genau. Manche sind dann so,
ja, das sind aber eigentlich keine Plyos.
Ja. Hast du jetzt meine Brille nachgemacht, oder was?
Ja.
Oder eine Brille. Ist ja auch egal. Was ich nur sagen will, ist, wenn man das Skillset zusammenbringt von Diebtier-Sprüngen und Plyos, dann hast du jetzt, mach mal das Zeug da weg und konzentriere dich lieber auf das, was ich sagen will.
Ich konzentriere mich krass. Warum ist dein Kopf so klein?
Siehst du mich?
Ja.
Ja. Also, was ich nur sagen will, wenn du beides kannst, dann ist das für mich, also wenn man überhaupt von sowas sprechen kann, will, soll, der Inbegriff von Verletzungsprophylaxe. Weil dann kannst du in Situationen ganz unterschiedlich reagieren, wenn dein System eben beides kann.
Hm.
Ich habe ganz am Anfang habe ich schon jemanden skizziert, der auch so ein bisschen als Assessment lassen wir die Leute quasi so deep-tier-mäßig über unsere Bahn springen. Und du siehst halt, ob Leute quasi decompressen können und wirklich hineinfallen oder halt pam, total hart landen.
Und eben auch in welchen Gelenken. Also welches Gelenk will jemand nicht bewegen ganz und belasten.
Genau, ganz genau. Und wenn du diese Inhibition abbaust und wenn du quasi diesen Wechsel kannst zwischen Anspannen, Entspannen und zwar im richtigen Moment, in der richtigen Situation, in der richtigen Aufgabe. Ich meine, dann ist es der Inbegriff von Verletzungsprophylaxe.
Verletzungsprophylaxe slash einem guten Beweger.
Slash einem guten Bewegler, ganz genau. Weil du einfach sehr situativ deinen Körper im Raum koordinieren kannst.
Und das macht einen zu einem guten Beweger, oder?
Absolut.
Wenn man seinen Körper gut im Raum koordinieren kann.
So ja, genau. Ist
eine gute Definition.
Ist gleich ein guter Beweger. Und das ist einfach, Das ist so schön, Leute. Und ich meine nochmal, ich habe es vorhin ja schon gesagt, wenn ich mich für was entscheiden müsste, also wenn mir jetzt jemand die Pistole auf die Brust setzen würde, würde sagen, du kannst dich jetzt für Plyos plus Deep-Tier-Sachen entscheiden oder für irgendwie Hypertrophie-Arbeit. Ich würde mich definitiv immer für Plyos entscheiden.
Ja, so als alter Mann, Gesundheits- und Langlebigkeitstrainingsinhalt sind die absolut goated. Ja. Das hast du gesagt mit dem alten Mann.
Und ihr habt gerade gehört, was er gesagt hat. Sind die absolut goated?
Sind sie.
Also nicht im Vergleich zur Hypertrophiearbeit, das hast du jetzt nicht noch hinzugefügt, aber
nein.
Könnte man schon.
Würde ich natürlich auch niemals
könnte
machen.
Könnte man ihm im Internet in den Mund legen.
Hey. Man muss sich ja zum Glück nicht für eine Sache entscheiden, Leute. Aber wenn man sich nur für eine Sache entscheidet, da macht man was falsch. Und ich glaube, viele entscheiden sich eben nur für Kraftaufbau und Hypertrophie.
Genau.
Und dann fehlt halt einfach ganz, ganz viel. Und wie gesagt, das Coole daran ist ja, dass es nicht viel Zeit kostet. So. Und man einfach sehr, sehr viele Gains machen kann. Sehr, sehr zeiteffizient. Zeiteffektiv, zeiteffizient. Effizient. Effektiv? Ist egal.
Nicht egal. Effizient.
Effizient, ja. Habe ich doch gesagt, Mann.
Ja. Hast du ja auch. Dann tu halt nicht so. Ich doch gesagt. Nimm mal die Brille ab. Sonst wird dir noch schlecht.
Boah. Kommentiert mal, ob sie mir steht. Ist schon ein bisschen wild, das
Ding. Hier steht alles. So. Das ist nur ein Vergrößerungsglas.
Bei mir ist es ein Verschwimmungsglas.
Ja, du bist ja gern verwirrt und verschwommen. Also von dem her kannst du auch wieder aufsetzen, wenn du willst.
Wisst ihr, was nicht verwirrt und verschwommen ist? Code MTMT bei ESN. Damit spart ihr nämlich immer maximal. Jede Woche gibt es eine neue Aktion. Wir posten es auch immer auf Instagram. Manchmal spart ihr mehr auf die einen Produkte oder auf die anderen Produkte. Aber immer, wenn ihr euch eure Gains bestellt, weil das Coole ist, wenn ihr ESN-Sachen konsumiert, dann werdet ihr natürlich auch automatisch höher springen. Dann benutzt bitte unseren Code MTMT. Shoutout an ESN, danke. Auch an euch, dass ihr diesen Podcast sponsort. Greatly appreciated.
Falls ihr noch zuhört.
Falls ihr noch zuhört, ESN. ESN hört sowieso nie zu, zum Glück, hey.
Stimmt eigentlich, gell? Ja. Am Anfang wollten die immer noch so Stichproben von uns haben und so, oder? So, das war das doch.
Ja,
schick mal ein Snippet.
Wenn die wüssten, hey, wenn die wüssten, ich sag's euch. Deep-Tier Plyos.
Danke, Daniel.
Eine Sache dazu noch, auch Kapazität aufbauen um gewisse Gelenke rum. Also eben zum Beispiel, du hattest mal was mit dem Knie, du vermeidest immer unterbewusst dein Knie zu belasten.
Ja.
Super Tool, um ganz gezielt in einem sehr sicheren Umfeld Belastung aufs Knie zu bringen in Bewegung. Also man kann natürlich auch ISOs dafür verwenden und so, aber was fehlt bei ISOs? Naja, halt die Bewegung. Und die hat man bei Deep Tier Pliers. Also auch was ich mit vielen Leuten mit Physio-Reha-Situationen dann benutze. So, okay, du willst also dein Knie nicht belasten. Ja, dann machst du ein paar kniedominante Deep Tier Pliers. So. In gewissen Winkeln, weil du kannst alles spezifisch anpassen. Du kannst den Winkel anpassen, du kannst es unilateral machen, bilateral machen und so weiter und so weiter.
Ich wollte gerade sagen, ich meine, das ist nur ein weiterer Gedanke, was du eh schon jetzt ein paar Mal erzählt hast. Du kannst ja wirklich auch so eine Bewegung als Assessment wirklich nehmen. Und zwar als wirklich sehr lebensnahes Assessment, weil du hast Geschwindigkeit, du hast Positionsveränderungen und so weiter. Das ist einfach super gut. Natürlich muss man ein bisschen was checken, so von Bewegung. Auch das lernt man zum Beispiel im Krafttraining weitergedacht 2.0. Habt ihr ja vorhin schon gehört. Aber dann ist es einfach nur geil. Also wie landet jemand, wie verlässt jemand wieder den Boden? In welcher Strategie? Hüftdominant, kniedominant, eben was du gesagt hast. Willst du das Gewebe rund ums Knie beladen oder eben nicht? Was bedeutet das als Ableitung für die Bewegung und so weiter? All das kann man natürlich sehen.
Gibt es einen Unterschied rechts, links?
Ja.
Etc., etc.
Ja, ja.
Und dann kann man das Ganze natürlich auch noch weiterführen in die Richtung Athletiktraining und halt einfach Plyos benutzen in allen Varianten, um halt die Leistung natürlich nach oben zu bringen. Also klar, sprinten, schneller sein, höher springen, schneller die Richtung wechseln, all die Sachen, die halt alle Athleten wollen.
Aldi hat Sachen.
All die Sachen.
All die Sachen. Entschuldigung, so doof.
Toni.
Ja, ich freue mich jetzt schon wieder auf unsere Seminarreihe. Wir ballern uns jetzt zu. Du hast ja sogar noch ein Gig mehr.
Ja. Ich habe einige Gigs jetzt erstmal.
Ganz genau. Oh. Wir müssen alle dem Quiz die Daumen gedrückt haben, wenn wir das gehört haben, weil, fingers crossed, der arme Chrissy kriegt eine OP.
Morgen wird mir der Hals aufgeschnitten, Leute.
Morgen wird ihm der Hals aufgeschnitten.
For realsies.
Und wir hoffen, dass die Stimme genauso schön bleibt, wie sie ist. Ihr liebt sie alle. Ihr hört sie zum Einschlafen, zum Aufwachen, zum Kochen, wo auch immer. Ich drück dir fest die Daumen.
Oh mein Gott, du hast mich gerade so krass nozibisiert. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht, dass vielleicht irgendwas mit meiner Stimme passiert.
Hast noch gar nicht dran gedacht.
Mit meiner wunderschönen Stimme.
Nee, aber ich meine, wir müssen auch dazu sehen, wir operieren dich ja jetzt nicht, weil wir machen das Haus intern. Wir operieren dich ja jetzt nicht von innen, sondern wir schneiden dir ja von außen den Hals auf. Also ja. So schlimm wird es nicht werden. Also deine Stimmbänder, die kriegen wir gar nicht.
Okay, nice. Puh, da bin ich beruhigt. Danke.
Aber wisst ihr was?
Was machst du bei der OP? Für was bist du zuständig?
Supervision. ich schaue es mir einfach mal an, wie immer.
Rob hält mich fest, wahrscheinlich.
Genau. Und der Tilo schneidet natürlich.
Ja, natürlich schneidet der Tilo.
Aber was auch schön
sein wird. Basti filmt.
Genau, der Basti filmt, klar. Was auch schön sein wird, ist, der Chrissy muss sich blank rasieren. Wann warst du das letzte Mal kahl rasiert im Gesicht?
Also komplett kahl rasiert war ich vor
35 Jahren.
Nee, ich glaube 9 Jahre ist es her. So, ich weiß noch, das war das allerletzte Mal, da habe ich mich rasiert, bevor ich mit meiner Familie nach New York geflogen bin, aus irgendeinem Grund. Und das war das letzte Mal, dass ich kein einziges Bart habe.
Du dachtest halt, du musst seriös aussehen bei der Einreise, nicht, dass ich sie abweisen.
Ja, da war das noch nicht so schlimm wie heute, weißt du, aber ja, irgendwie so. Das war das letzte Mal und ich glaube, es war vor ungefähr 9 Jahren, müsste es gewesen sein. Aber ich werde mich natürlich nicht ganz blank rasieren, so, der Schnauzer bleibt logischerweise stehen. Also, soll das blank rasieren. Wäre bestimmt auch lustig, wenn ich das mal mache.
Ja, das kannst du nicht machen.
Aber
doch, mach's mal. Also mir sicher.
Nee, boah.
Ich glaube, der größte
Hassel. Da mache ich eher so einen Filter.
Der größte Hassel wird sein, der Rasurbrand und vielleicht die Rasierpickel und nicht die Narbe, die du bekommen wirst.
Ja, die waren auch so geil, so, ja, also haben mich dann halt so aufgeklärt quasi für die OP und dann haben sie so, ja, also es tut uns leid, das ihnen zu sagen, aber sie werden dann schon eine Narbe haben. Ich war so, hä, ja, mach die Narbe geil groß, Leute. So, mach die richtig badass hier am Hals, so was geht. Baut mir da eine geile Narbe rein. Und waren so, aber wir versuchen die auch zu verstecken in der Hautfalte. Und ich war so, okay. So, also ist das der Concern von Menschen? So, dachte ich mir in dem Moment, die irgendwie operiert werden, ja, aufgeschnitten werden.
Schon auch natürlich und so weiter.
Ich so, weh, mach mir keine sexy Riesennarbe an meinen Hals dran.
Du hast ja einfach eh so einen dichten Bartwuchs, habe ich ja schon gesagt. Die Narbe, die wird dann eh verschwinden da. Ja.
Ja. Ja, wünscht mir Glück, Leute.
Wir haben dir ja schon alle Glück gewünscht, wenn wir das hören.
Ah ja, stimmt. Ja. Danke, dass ihr mir Glück gewünscht hattet, haben werdet.
Ja, die geht zurück oder dann läuft sie vielleicht auch in die Genesung mit hinein, weißt du?
Ja.
Ja. Wir sind alle bei dir.
Schick die Genki-Dama-Energie
rüber. Du musst ja sogar 2 Tage im Krankenhaus bleiben, gell? Das ist ja auch so absurd.
Ja, das ist auch ein Witz. Aber ich werde die ganze Zeit, ich werde nur Plyos machen auf dem Gang die ganze Zeit.
Das bietet sich an da.
Oh Mann. Ich glaube, wir werden noch eine 2. Folge machen zu Plyos, weil wir haben noch ganz viele Fragen auch bekommen dazu. Das heißt, wir könnten noch eine Q&A-Folge hinterher schießen.
Ja, cool.
Aber ich bin sehr happy. Ich glaube, wir haben wirklich über alles geredet, was da irgendwie so relevant ist und wichtig ist.
Auch sehr anwendungsbezogen, wie ich finde.
Ja, und wenn jetzt jemand die Folge gehört hat und sich denkt so, oh, ich habe keinen Bock, Plyos zu integrieren in mein Trainingssystem, dann kommen wir vorbei und dann gibt's richtig Ärger. Also ohne Scheiß, probiert das Ganze aus. Praktische Guideline gibt's auf Delta. Und es ist auch nicht so deep. Also auch das ist nochmal so, damit schließen wir den Podcast. Mir wurde auch so meine Anfangszeit, als ich mich mit diesen Themen Training und Athletiktraining und so beschäftigt hat, immer so ein bisschen suggeriert, dass Plyos irgendwie riskant wären oder super anspruchsvoll und das kann man nur mit krassen Athleten machen und so. Und das ist Blödsinn. Also da eine Barriere aufzubauen, ist totaler Blödsinn. Wirklich jeder kann und sollte Plyos eben angepasst trainieren. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig, das herauszuheben. Und wenn ihr selber Coach oder Physio seid, probiert es erstmal selber aus. Ihr könnt zum Beispiel Ball ist Leben euch schnappen. Trainingsprogramm gibt es auf unserer Homepage, habe ich geschrieben, sind auch Plyos drin. Da kriegt ihr einfach ein gutes Intro in Form eines Trainingsplans. Probiert es aus, baut es in euer Trainingssystem ein, probiert es mit euren Kunden aus, mit euren Patienten aus. Plyos sind gut. Okay, bye.
Bis zum nächsten Mal.